Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück. Heute am Dienstagabend, den 3.2. Wir haben den Deadline-Day abgewartet, der ja bis gestern Abend 20 Uhr noch geöffnet war, beziehungsweise das Transferfenster in Deutschland, das bis gestern Abend 20 Uhr geöffnet war. Und ja, was ein verrückter Tag, kann man glaube ich sagen. Borussia untypisch, aber da reden wir gleich in Ruhe drüber. Auch heute bin ich wieder nicht allein. Ich freue mich sehr darüber, dass die Simone aus dem Siegerland wieder mit dabei ist und dass auch der Holger aus Münster wieder mit dabei ist. Ja, lasst uns vielleicht mal mit dem Spiel am vergangenen Wochenende beginnen. Borussia hat Samstag 15.30 Uhr, das ist vielleicht auch schon das Beste an dem Spiel, beste Anstoßzeit, in Bremen gespielt. Und ja, irgendwie war es ein Spiel, das sich nahtlos in die letzten drei Wochen einreihen kann, wo man nicht so ganz weiß, wo man steht, was das schon wieder für ein Auftritt war. Und ja, Simone, wie hast du denn das Spiel gesehen und was sind so deine Gedanken zu dem Spiel?
Ja, erstmal hallo Björn, hallo Holger, hallo in die Runde. Ich fand uns viel zu passiv. Der Beginn war von beiden vorsichtig, aber ich hätte mir das anders gewünscht, weil man wusste, Bremen muss, Bremen hat ganz viel Druck, Bremen ist vor der Trainerentlassung und dann hätte man meiner Meinung nach das richtig aggressiv beginnen müssen. Dann hättest du mehr zocken müssen, aber diese Passivität, wieder nur reagieren, statt selber aktiv zu werden, im Endeffekt war es ein glücklicher Punkt mit dem ersten gefährlichen Angriff in der 62. Minute. Wir hatten wieder nur zwei Schüsse aufs Tor, was sich seit Wochen ja so durchzieht. Man hat kaum Abschlüsse. Und was mich richtig geärgert hat, ist dann eigentlich noch der späte Ausgleich. Die kriegen eine Ecke und du weißt, was passiert. Es ist immer so vorhersehbar und frustrierend. Wir lernen nicht, wir bewegen uns nicht vorwärts, wir nutzen nicht die Schwächen der Gegner aus und wird schwierig. Holger, was meinst du?
Ja, hallo in die Runde hier und hallo nach draußen auch von mir. Ja, du hast natürlich total recht. Also man hat den Mannschaften angesehen, dass sie beide sehr verunsichert waren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die pure Angst herrscht vor. Und das ist jetzt, was wir ja über 90 Minuten sehen, Elend gegen Elend. Und man hat eigentlich gar nicht mehr diese Mannschaft vor Augen, die im Herbst 5 Spiele hintereinander gewonnen hat, sondern es scheint mir irgendwie nicht mehr die gleiche Mannschaft zu sein oder das ist die Mannschaft, die wir irgendwie vorher gesehen haben am Anfang der Saison. Also das ist wirklich total verrückt, welche Leistung diese Mannschaft in diesem Jahr zeigt. Und ich hoffe, dass sie dann irgendwann auch den Schalter umlegen und dass die Angst aus den Köpfen verschwindet, weil ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch die Beine so schwer macht. Björn, deine Einschätzung?
Ja, schwieriges Thema. Simone hat gerade schon was gesagt, was ich direkt so unterschreiben würde. Man lernt irgendwie nichts draus. Das sind Auftritte, die wir aus den letzten Jahren immer wieder kennen. Holger, du hast natürlich auch absolut recht mit dem, was du sagtest, dass das an den Saisonbeginn nochmal erinnert. Das Erschreckende, wenn man das jetzt mal vergleicht, ist ja aber, dass wir am Anfang der Saison dieses, ich nenne es jetzt mal bewusst, eingefahrene Konstrukt mit Virkus und Seoane hatten. Und du irgendwie aber noch dran geglaubt hast, dass halt wirklich dann über einen Trainerwechsel frischen Wind reinkommen kann, was ja dann tatsächlich auch passiert ist. Aber dieser positive Trend, den wir zwischenzeitlich hatten, der ist meiner Meinung nach komplett verpufft. Und mir fehlt auch aktuell, wenn ich mich jetzt einfach mal auf die letzten Spiele fokussiere, damit meine ich jetzt die letzten 4 Spiele von Borussia, dann fehlt mir auch irgendwie die Vorstellungskraft, wie das in den nächsten Spielen besser werden soll. Weil gefühlt ist das immer der gleiche Stiefel, der darunter gespielt wird. Simone hat schon ein paar Zahlen genannt, 2 Torschüsse. Das ist halt ein Armutszeugnis, ne? Also gerade wenn du jetzt sagst, du spielst nicht irgendwie gegen eins der Top-Teams, sondern du spielst gegen ein Team, das noch hinter dir steht, das genauso gegen den Abstieg spielt, wie du auch. Und du bringst es da fertig, in so einem Spiel zweimal aufs Tor zu schießen. Und das kann nicht der Anspruch sein, das darf nicht der Anspruch sein. Aber irgendwie klappt es ja nicht anders. Und ja, ihr wisst das, die Zuhörer da draußen wissen es nicht. Aus privaten Gründen konnte ich das Spiel am Samstag nur bis zur Halbzeit verfolgen. Und hatte dann Sonntag überlegt, ob ich mir die zweite Halbzeit überhaupt noch angucken soll oder nicht. Natürlich wusste ich dann, wie es ausgegangen ist. Auch in sämtlichen WhatsApp-Gruppen wurde ja relativ viel drüber geschrieben und diskutiert. Und ja, ich bin langsam an einem Punkt angekommen. Das muss ich ganz ehrlich mir auch selbst eingestehen, dass ich sage: Mensch, Borussia, wo geht's denn hin? Weil es erinnert sehr viel an die abgelaufenen Saisons. Und ja, da sind wir wieder beim Punkt: wir lernen nichts. Wir lernen nichts dazu. Wir sehen keine Entwicklung. Und das erschreckt mich tierisch, weil wir alle wussten, wie schwer das Spiel wird gegen Bremen. Wir alle wussten, wie wichtig das Spiel ist. Und dann kriegst du es dann hin, selbst in so einem Spiel, wo du eigentlich gar nicht wirklich präsent bist, also zumindest mal offensiv nicht präsent bist, dass du da in der zweiten Halbzeit 1:0 in Führung gehst und kriegst es dann aber nicht hin, das über die Ziellinie zu bringen. Und das ist was, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es ist nicht das erste Mal, dass du dann quasi ein Tor auf dem Silbertablett serviert bekommst. Das war natürlich zweifelsohne auch gut ausgespielt, das muss man schon fairerweise sagen. Aber dann gehst du da 1:0 in Führung. Bremen ist das deutlich bessere Team, hat mehr vom Spiel. Borussia hatte 35% Ballbesitz, also das ist ja schon, ja, sagt ja auch schon vieles aus. Kriegt es aber irgendwie nicht hin, das Tor zu schießen. Und dann hast du in der 92. Minute das 2:0 auf dem Fuß. Und machen wir uns doch nichts vor. Als dieser Abschluss nicht reingegangen ist, da haben wir doch alle nochmal angefangen zu zittern. Und spätestens, als dann der Eckball gepfiffen wurde, wussten wir, was passieren wird. Und ja, das finde ich sehr, sehr erschreckend und sehr schade, dass du es dann irgendwie nicht hinbekommst, auch mal dreckig so ein Spiel zu ziehen. Ich erinnere mich jetzt an die Hinrunde nochmal zurück, an das Spiel gegen Mainz. Da haben wir das gemacht. Da haben wir dreckig so ein Spiel mal gezogen, wo du über einen Standard, über ein Eigentor dann knapp gewinnst. Aber irgendwie kriegen wir das aktuell nicht hin. Und das kann ja alles nicht nur auf die Einstellung von den einzelnen Spielern oder auf die auf das fehlende Selbstbewusstsein zurückzuführen sein. Weil es ist ein Teamsport, da stehen 11 Leute auf dem Platz, da muss irgendwie dieses komplette Teamgefüge anders, ja, sich anders verhalten. Da muss man füreinander einstehen und jeder muss da alles geben. Ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Simone, du hast es gesagt, wir alle haben gewusst, was passiert. Ich reg mich hier seit Wochen über ein Thema auf, was auch jetzt am Spieltag wieder ein Riesenthema für mich persönlich war. Und das ist das Thema Kampf. Das ist das Thema Wille und die Zeichen, die auf den Platz gesetzt werden oder halt eben nicht gesetzt werden. Wir haben jetzt mit dem Spiel in Bremen das vierte Spiel in Folge bestritten, wo wir alles andere als zufrieden mit der Mannschaft sind, wo wir gefühlt in jedem Spiel gleich auftreten und wo wir vor allem zum vierten Mal in Folge nur eine einzige gelbe Karte bekommen haben, weil da irgendwie keiner Matz ist auf dem Platz, mal ein Zeichen zu setzen. Was ist denn bitte mit den Spielern auf dem Platz los, dass die nicht einfach mal mehr Kampf auf den Platz bringen? Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich erwarte oder fordere da um Gottes Willen keine Unsportlichkeit, aber dass du in so einem wichtigen Spiel eine gelbe Karte bekommst, das sagt doch schon sehr viel aus, oder?
Ja, man sieht ganz klar, die letzten Wochen haben es noch stärker gezeigt, uns fehlen die kompletten Basics im Moment. Ja, eine vernünftige Zweikampfführung, zweite Bälle, die Standards verteidigen und was auch total fehlt bei den Abschlüssen. Wenn ich jetzt andere Spiele angucke von anderen Mannschaften, sehe ich immer ein, zwei Spieler, die einen richtigen Wumms haben. Mal draufziehen, richtig, wo der Ball mal einschlägt. Sowas sehe ich bei uns überhaupt gar nicht und ich wüsste auch gar nicht, wer das machen sollte. Ja, ich sehe keinen, der da mal abziehen kann. Du hast ja die Mentalität. Wir haben gesehen, wo Eugen kam, war die Körpersprache irgendwie auch komplett anders. Ja, du hattest die ersten Spiele das Gefühl, ja, so, Aufbruch, Stimmung, ne, die Mannschaft ist da, die ist zusammen. Und dann ist das wieder auseinandergefallen. Irgendwie, warum auch immer, ist das auseinandergefallen und du hast das Gefühl, du spielst wieder unter Seehofer. Du siehst nichts mehr vom Polanski-Effekt. Also wenn du jetzt Seoane wieder da an die Seitenlinie stellen würdest, würdest du nicht sehen, dass da ein Unterschied ist.
Das meinte ich eben mit dem Einwand, den ich gebracht habe, als ich
Ne?
diese
Genau.
zwei Saisonphasen nochmal verglichen habe.
Ja.
Also du merkst gar nicht, dass da ein Polanski an der Seitenlinie steht.
Null. Ne, der war, und Eugen, der war auch am Anfang mutiger mit seinen Einwechslungen, mit den Jungs, die er gebracht hat, ja. Und jetzt ist dann wieder so, nee, lieber doch nicht und vielleicht später. Ja, nee. Sei wieder mutig, ne? Gib den Jungs eine Chance, lass die spielen. Uns fehlt die Geschwindigkeit, uns fehlt der Mut, ne? Es fehlt uns an Jokern, jemanden da reinzuschmeißen, der sagt, so, Attacke, auf geht, lass uns das noch irgendwie hier, ne? Wir nehmen die Punkte jetzt mit und kriegen da keinen mehr rein. Das fehlt. Und das wirst du die nächsten Wochen im Abstiegskampf brauchen. Da hilft dir kein Taktikplan, ja? Da hilft dir nur Wille, Einsatz, ja?
Ja,
Da
und
kommst
das machen
du,
die anderen Teams vor aktuell, ne? Wenn du jetzt mal
ja,
guckst, was Mainz beispielsweise macht, was Augsburg macht,
was Augsburg macht,
das
was
ist
St. Pauli
kämpferisch
macht,
ein ganz anderes Niveau, das muss man wirklich
Heidenheim,
sagen.
haben alle mehr
Und
wie wir davon.
ja, definitiv. Und ich gebe dir da absolut recht. Also, was hast du denn in der aktuellen Saisonphase zu verlieren? Also, wenn wir so weiterspielen, wie wir das jetzt seit 4 Spielen machen, dann ist klar, wo die Reise hingeht. Dann verlierst du zwangsläufig. Aber wenn der Trainer sich jetzt hinstellt, und ich will ja jetzt gar keine Trainerdebatte oder Trainerdiskussion eröffnen, um Gottes Willen, aber wenn der Trainer sich hinstellt und anders wechselt, jüngere Spieler mal reinwirft, wir warten alle noch auf die große, lange Einsatzzeit von Moya, dann gehen die Fans ja auch mit. Aber so ist es gefühlt aktuell von Woche zu Woche der gleiche Stiefel, der da runtergespielt wird. Und ja, du wartest eigentlich nur darauf, dass du das Gegentor kassierst. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen auch schon häufiger über das Programm gesprochen. Wir alle wissen, wie die nächsten Gegner heißen. Jetzt kurzfristig betrachtet eben Leverkusen und Frankfurt. Und da brauchst du mit so einem Angsthasen-Fußball überhaupt gar nicht erst anzutreten, weil dann gibt es wieder zweimal ganz schön die Hütte voll. Und das kann eigentlich nicht sein. Holger, hast du eine Idee, warum Polanski jetzt gefühlt den Seoane-Ball wieder spielen lässt, auch von den Wechseln her? Hast du eine Idee, was da mit der Mentalität los ist? Weil ich kann es mir wirklich nicht erklären.
Ja, wir werden ja erst im Laufe der Saison auch merken, was jetzt überhaupt dieses Spiel oder dieser Punkt wert war, weil die Liga, die spielt ja schon ein bisschen verrückt. Unser zufälliger Punkt, ne, oder naja, vielleicht auch unberechtigte Punkt gegen HSV, das 0-0, die spielen jetzt 2-2 gegen die Bayern. Wir putzen die Augsburger weg, die gewinnen in München. Also diese ganze Liga, ne, vor allem die Mannschaften, die unten sind, ne, also die spielen ja Woche für Woche auch sehr unbeständig, muss man sagen. Die einzige Mannschaft, die meiner Meinung nach noch in die Europa League kommt, ist wieder Mainz, ne? Die spielen immer eine Saison Europa League, dann rutschen sie unten rein, wechseln den Trainer und dann spielen sie wieder Europa League. So. Also das sind die einzigen, glaube ich, die wirklich Rückenwind haben. Alle anderen Mannschaften da unten haben, da hat doch keine Mannschaft wirklich Rückenwind. Da ist doch keine, die jetzt mal mehrmals hintereinander gewinnt. Die Kölner, wie lange waren die sieglos? Jetzt haben sie mal wieder zwei gewonnen. Davor waren sie auch 8, 9 Spiele sieglos. So. Und das ist doch so ein bisschen auch dieses Problem der Liga. Und wir werden erst hinterher wissen, was ist jetzt der Punkt gegen Bremen wert, was ist jetzt der Punkt gegen HSV wert. So. Und ich sehe das natürlich ähnlich, Mentalität, aber guck, gehen wir doch mal die Mannschaft durch. Also, das ist irgendwie ja auch klar, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt nicht diese Kampfspieler hat. Das fängt beim Torwart an, das ist ein guter Torwart. Ne, ist ja auch jetzt keiner wie Kahn oder so damals, der einen aufrüttelt. So, ne? Der hält gut und wir sind froh, dass wir ihn im Tor haben, aber er ist jetzt auch kein Lautsprecher. Dann haben wir seit Jahren Elvedi da hinten drin, der nimmt ja auch die Schicksalsschläge, so wie sie kommen, sag ich mal, und duckt sich eher weg. Und so geht das ja, so kannst du ja diese ganze Mannschaft von vorne bis hinten kannst ja durchgehen. Das heißt, wir haben einfach diese Mentalitätsspieler seit Jahren nicht so. Und wir spielen mal gut, wir spielen mal schlecht, ne? Immer in so einer Range, die gleich ist. Und das wird sich auch bis zum Ende der Saison, glaube ich, nicht mehr ändern. Ne? Wir brauchen eigentlich noch 5 Siege. Und ganz ehrlich, also so Mannschaften wie Heidenheim, St. Pauli, ne, auch zu Hause, auch Mainz zu Hause, ne, das wird schon reichen, hoffe ich. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt wieder komplett reinrutschen. Ne? Aber diese Mannschaft ist phlegmatisch und die ist, wenn sie sich so ein bisschen, das haben wir ja schon mal besprochen, wenn sie den Raum hat und spielen darf, spielt sie sich vielleicht mal einen Rausch rein oder beziehungsweise schafft es nach vorne zu spielen, dann sieht das gut aus. Sobald sie Gegenwind kriegen, knicken sie ein bisschen ein. So. Und dann hat man mal Glück, wie Hinrunde gegen Mainz, dass wir 1-0 führen. Dann haben wir mal Pech, dass wir jetzt 1-1 gegen Bremen verlieren, sage ich mal. Fühlt sich ja wie eine Niederlage an. Und so wird das mit Sicherheit die ganze Saison gehen. Und sie werden uns wieder positiv überraschen gegen Leverkusen. Und am Ende wird sie uns wieder negativ überraschen gegen was weiß ich wen. Ne? Und ich glaube einfach, das wird so weitergehen. Und das geht auch nicht per Knopfdruck. Dafür kannst du gar nicht so viele Spieler austauschen. Und im Sommer wird man dann sehen, was passiert. Ne? Und die Spieler, die jetzt geholt worden sind, das sind ja jetzt auch keine Mentalitätsmonster, soweit ich das weiß. Ne? Das heißt, was soll sich jetzt ändern? Ne? Und man muss dazu sagen, wir haben ja schon auch echt Pech mit Verletzungen. Ne? Dann ist auf einmal unser Innenverteidiger Takai hat dann auf einmal Magen-Darm oder sowas. Dann hat finde ich bombenstark in dieser Saison Deeks, ne, Gehirnerschütterung, dann ist Castrop auf einmal krank, ne? Das sind ja auch alles Faktoren. Also das sind ja auch alles Unterschiedsspieler, glaube ich. Ne? Auch mental, also Castrop bringt ja auch Mentalität rein und er bringt auch
Das
vielleicht das mit,
stimmt.
was du sagtest, Simone. Der kann ja auch mal abziehen, so, ne? Und das führt dazu, ne, dass diese Mannschaft einfach auch verunsichert ist und Angst hat, ne, und eigentlich nur wirklich durch ein überzeugendes Spiel sich da aus diesem Sumpf rausziehen kann.
Ja, aber die Frage ist dann, ob es nachhaltig ist, weil eigentlich war das eine
Ja.
große Hoffnung, die ich in das Augsburg-Spiel gesetzt hatte. Also nach dem 4 zu 0.
Übergangssaison.
Ne, da hatte ich wirklich die große Hoffnung, dass du sagst, Mensch, jetzt hast du mal ganz souverän, auch mit relativ gutem Fußball für die aktuelle Phase, ein Spiel gewonnen und dann lieferst du im nächsten Spiel wieder überhaupt nicht ab. Fairerweise muss man sagen, das waren jetzt auch wirklich starke Gegner gewesen, auf die wir da getroffen sind. Das darf man auch nicht vergessen. Mit der TSG und mit Stuttgart hast du da wirklich zwei dabei gehabt, die ganz andere Ansprüche haben. Da ist es natürlich auch schwierig, für alle schwierig, was zu holen. Aber trotzdem, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass du von der Mentalität her ein anderes Gesicht zeigen kannst, beziehungsweise zeigen musst. Und ja, ich gehe da nicht so optimistisch an die Sache ran wie du, Holger, weil ich bin mir nicht sicher, ob Borussia in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, ob wir da die Punkte wiederholen werden, die wir in der Hinrunde geholt haben. Ich meine, Pauli hat uns zu Hause schon mal wehgetan in der Saison. In Pauli haben wir gewonnen. Zu Hause sind wir momentan sowieso nicht gut. Vorletzter in der Heimtabelle. Also allein das ist ja schon ein absoluter Witz. Das kann nicht sein. Und dann musst du erstmal gegen die da unten gewinnen. Dann musst du Mainz erstmal schlagen oder Heidenheim, Pauli, wie sie alle heißen. Gegen Augsburg tun wir uns sowieso immer schwer. Also das 4-0 war, glaube ich, eine absolute Ausnahme. Und ich weiß nicht. Also ich gehe da schwer, schwer skeptisch an die restlichen Spiele ran. Ja, es ist noch früh in der Saison, aber Borussia muss jetzt irgendwann mal aufwachen und wie gesagt ein anderes Gesicht zeigen. Und wenn ein anderes Gesicht, eine andere Einstellung gezeigt wird, dann kann auch wieder was entstehen. Also das finde ich ja bei Mainz immer so erstaunlich, selbst wenn die eine ganz, ganz schlechte Phase haben in ihrem kleinen Stadion. Aber was die Fans da machen und was die dann eventuell auch bewegen, das ist aller Ehren wert. Und ja, ich sagte gerade eben unmittelbar vor unserer Aufnahme zu Simone, ich habe heute einfach mal spaßeshalber mir den Ticketmarkt bei uns angeguckt. Ja, da siehst du, wie die Einstellung von den Fans ist. Also ich will jetzt keinem Fan zu nahe treten, kann ich mich gar nicht ausnehmen, weil ich Samstagabend auch nicht im Stadion sein werde. Aber du hast für jeden Block Tickets bekommen. Für jeden Block.
Ja, also die Mainz hat es ja auch einfacher. Also ich meine, Mainz ist ja nicht so ein großer Traditionsverein wie Gladbach, muss man auch mal sagen. Ne? Und diese Vereine haben es dann auch ein bisschen einfacher, auch von der Erwartungshaltung her. Ne? Und das ist halt nicht so ein Tanker wie Gladbach. Ne? Da sind wir eher in einer Reihe mit HSV und mit Schalke so. Ne? Und klar, muss man sich auch Sorgen machen, definitiv. Und ich finde ja die Worte von Schröder da auch sehr klar, der sagt, der Blick ist nie nach oben gegangen, der Blick geht immer nach unten. Das sind für mich sehr klare Worte, dass die auch wissen, in welcher Situation wir sind. Das hat man von Wirkus damals nie so gehört. Und ich traue der Mannschaft auch wirklich wieder zu, Spiele zu gewinnen und das Ganze in eine positive Richtung zu lenken. Ich habe nur die Sorge, dass das immer wieder mit verbunden ist mit ganz doofen Niederlagen, die uns wirklich zur Verzweiflung bringen. Und ich glaube, das werden wir diese Saison weiter sehen. Und das kriegst du da irgendwie nicht raus. Ich glaube aber trotzdem, dass die Mannschaft stark genug ist. Und wenn jetzt nicht noch weitere Katastrophenfälle bezüglich Verletzungen kommen und wir vielleicht sogar mal positive Nachrichten haben, was die Verletzten angeht, dann musst du dir diese Mannschaft auch mal wirklich angucken. Da haben wir auch am Anfang der Saison drüber gesprochen, ne? Wer soll dann bitte alles spielen, ne? Also, weil vom Potenzial ist das wirklich, glaube ich, keine schlechte Mannschaft. Auf jeden Fall eine Mannschaft, die locker Platz 10 erreichen sollte. Oder Simone?
Ja, wenn alle da sind, natürlich hast du dann ganz andere Möglichkeiten. Aber da sind wir wieder bei der Kaderplanung und Zusammensetzung. Ja, du musst ja eigentlich als Verein in der ersten Fußball-Bundesliga im Profifußball den Kader so planen, dass du mit allen Eventualitäten klarkommst. Ja, und das ist meiner Meinung nach nicht passiert. Wir wissen alle, der Kader ist nicht optimal zusammengesetzt, 0,0. Ja, das ist auch das, was uns jetzt vor die Füße fällt, dieses Unausgeglichene, dieses, ja, wir wissen alle, was ich meine eigentlich. Und ja, und dann stehst du da, dann fällt ein Kevin Dix aus und dann kriegen alle eigentlich schon die große Panik. Wobei ich sagen muss, Chiarodia hat es gut gemacht.
Ja,
Ich hatte wesentlich schlimm,
fand ich auch.
Böseres geahnt, muss ich sagen. Aber da muss ich sagen, nein, er hat es solide gemacht, ne? Dafür, dass er spontan reingeworfen wurde und für das, was er vorher gespielt hat, nee, hat er gut gemacht, muss man auch mal sagen. Ja, jetzt bin ich hängen geblieben bei dem, was ich eigentlich sagen wollte.
Also ich sehe ehrlich gesagt eher nach wie vor ein Problem so im defensiven Mittelfeld, so vor der Abwehr. Also dieser klassische Sechser irgendwie. Also ich finde, unsere Abwehrreihe, wenn dann alle fit sind, ist nicht so schlecht. Okay, die Außen sind auch ein Problem, definitiv, aber mir fehlt nach wie vor irgendwie einer, der wirklich vor der Abwehr mal mehr abräumt und der vielleicht auch die Verbindung nach vorne herstellt. Ich habe das Gefühl, Rocco Reitz, der versucht alles, der läuft von rechts nach links, aber ne, es ist nicht sehr effektiv, ne? Und Engelhardt, ja, der schafft das mal, aber uns fehlt nach wie vor irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, ne, so ein klassischer Abräumer, der wirklich auch mal mehr Brände löscht, sage ich mal. Ne? Und vielleicht auch wirklich nochmal dieses Zeichen setzt, was du gesagt hast. Für mich ist das auch immer so ein Spieler, der sich da mal eine gelbe abholt, der da mal rumschnauzt, ne, irgendwie. Das fehlt uns, glaube ich.
Ja, das
Aber
ist,
auf den.
du siehst ja, es beschwert sich ja auch groß keiner. Also ich
Ja.
sehe auch keinen, der sich groß ärgert. Ja, wenn ich der
Rocco.
Kapitän wäre, ja, und da muss ich Rocco auch mal in die Pflicht nehmen, da muss ich doch ganz klar mal sagen, ey, verdammt nochmal, was ist das hier für ein Scheiß wieder? Ja, reißt euch mal zusammen oder wie auch immer. Oder nach dem Spiel muss ich dann halt mal ein Interview geben, wo mal klare, harte Worte fallen, aber das passiert ja auch nicht. Ja, ich muss doch mal irgendwo einen finden, der den ganzen Laden mal aufrüttelt. Ne? Und das hat Polanski am Anfang auch gemacht, das macht er auch nicht mehr. Da
Ja,
hat er klare Worte gefunden und das
seit
ist
dem
jetzt auch schon
Hamburg-Spiel.
wieder so weichgespült.
Ja.
Muss ja auch nicht immer vom Trainer kommen. Da erwarte ich immer ein Wort vom Kapitän. Habe ich nichts
Ja.
von gehört, die ganzen Wochen nicht.
Ich
Zum
habe mich über
Beispiel.
eine
Fehlt mir
Szene
auch völlig.
maßlos aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Und zwar kam ein Ball in den Bereich von Luca Netz und der ist da nicht hingerannt. Und dann hat er zu spät gemerkt, dass, also er dachte, der geht ins Aus und der Gegenspieler kriegt ihn nicht mehr. Und hat dann wirklich, ist das Laufen eingestellt, aber der Bremer hat den dann noch bekommen und er ist dann noch hin und kam zu spät. Also er ist quasi stehen geblieben, er ist nicht zu diesem Ball gegangen. Da habe ich mich so wahnsinnig aufgeregt, ne? Also wenn ich da Kapitän wäre, ne? Ich hätte ihn genommen, ne, und dem mal ein paar Worte gesagt, ne? Also das war wirklich so fahrlässig an dieser Stelle. Das war so eine typische Szene. Wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ich
Ja,
weiß
aber
nicht,
das
ob du
ist
die
ja auch
auch
ein
gesehen hast.
Einstellungsthema, Holger.
Ja,
Also ich habe die
natürlich.
Szene auch gesehen. Ich musste dann an die Woche zuvor denken, als Rocco Reitz diese vergleichbare Situation hatte, als er stehen geblieben ist im
Stimmt.
Zweikampf mit Stuttgart.
Ja.
Und das ist halt, das sind Zweikämpfe oder das ist eine Einstellung, die überhaupt nicht funktioniert. Und da muss meiner Meinung nach auch der Trainer ein Zeichen setzen, weil eigentlich müsstest du da an dem Punkt sagen,
Auswechseln.
Junge, das funktioniert nicht. Ich nehme dich jetzt zur Halbzeit raus, damit du auch was daraus lernst und was mitnimmst, dass es zukünftig nicht mehr passiert. Aber stattdessen geht es ja weiter. Ich meine, jetzt sind wir in der Kabine nicht mit bei. Wir wissen nicht, was da aufgearbeitet und besprochen wird. Aber dieses Bild, das du nach außen hin abgibst, das ist halt eine Vollkatastrophe. Und das ist für jeden Fan in dem Moment, der nach Bremen fährt, ein Schlag ins Gesicht, weil du dir denkst, Mensch, ich opfer hier meine Freizeit, ich fahre, was weiß ich, wie viele hunderte Kilometer, um euch zu supporten und du gehst noch nicht mal zum Ball. Du bleibst stehen und das war's. Und das kann einfach nicht sein. Ja,
Nein.
schwierig. Ein anderes Thema, das mich sehr besorgt, du sagtest gerade eben, dir fehlt so der klare Sechser, jemand, der da so ein bisschen Kante zeigt. Ein anderes Thema, das mich sehr besorgt, ist, dass die Sechser ganz häufig allein gelassen werden, weil du ja, wie soll ich sagen, durch diese defensive Grundformation, die wir haben, kaum Anspielstationen und vor allem kaum das Tempo hast, in Umschaltsituationen reinzukommen, dass du in der Offensive für Entlastung sorgen kannst, ne? Und ich weiß nicht, ob es euch jetzt aufgefallen ist. Rocco Reitz hatte am vergangenen Wochenende wieder gepresst ohne Ende. Also, wo er tatsächlich derjenige war, aus der Sechserposition raus, der das Pressingkommando gibt, wo du sagst, naja, da sind eigentlich noch ein paar Spieler vorne dran, die eher mal anlaufen müssten. Und dann wird teilweise allein gepresst. Und im Spielaufbau hast du ja das gleiche Problem. Wo spielst du den Ball dann hin? Was willst du machen, außer abzudrehen und wieder hinten rum zu spielen? Und ja, da tue ich mir wirklich schwer mit, weil mir einfach diese Alternative aktuell fehlt. Diese Vorstellung, dass es im nächsten Spiel anders werden könnte. Aber ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Vielleicht wird es ja im nächsten Spiel tatsächlich schon ein bisschen anders, weil Eugen Polanski auch andere Möglichkeiten unter Umständen hat. Ich habe es eben im Intro kurz angesprochen: Thema Deadline Day bis Montagabend, 20 Uhr war der Transfermarkt in Deutschland geöffnet, sodass Borussia auf der Ab- und Zugangsseite nochmal nachlegen konnte. Es wurde ja immer ganz transparent kommuniziert. Auch da hast du natürlich absolut recht, Holger. Schröder kommuniziert da sehr viel klarer, als Virkus das jemals getan hat. Also das gefällt mir sehr gut, was der da macht und wie der sich da auch auf den Pressekonferenzen verhält. Es wurde ja immer ganz klar kommuniziert, dass der Kader verkleinert werden soll. Und das ist auch passiert. Wenn wir
Und
jetzt einfach
er
mal.
ist immer dabei bei den Pressekonferenzen, ne?
Genau, er ist auch
Wo
immer wieder dabei.
Virkus den Süale mal alleine gelassen hat, ne? Muss man auch mal
Genau.
sagen. Also das ist, finde ich, auch nochmal ein Statement, sich da als Sportchef hinzusetzen und die Fragen zu beantworten, die ihn auch angehen und nicht den Trainer da alleine zu lassen, ne?
Ja, da hast du absolut recht. Also das stimmt. Ich musste immer dran schmunzeln. Am Anfang von der Virkus-Zeit war Virkus ja auch immer noch auf dem Podium. Ich kann mich noch an seine PK erinnern, als er vorgestellt wurde und als er da sagte, er will alles genauso machen wie der Max, also auch auf den PKs sitzen. Er hat ja aber relativ schnell begriffen, dass das vielleicht nicht seine Welt ist. Aber ja, lasst uns vielleicht nicht mehr so viel
Näpfchen
über Virkus
Gefahr.
reden und jetzt nochmal auf die Aktion von Ruven Schröder blicken. Es war das erste Transferfenster von Ruven Schröder. Er hat ganz klar kommuniziert, dass der Kader verkleinert werden muss und ja, hat da, glaube ich, auch seinen Worten Taten folgen lassen. Denn mit Oskar Fraulo, mit Thomas Schwanscherer, mit Jonas Omlin, Charles Hermann, Grant Leon Ranus, Luca Netz und Kilian Saug haben uns gleich 7 Spieler verlassen. Da ist jetzt der ein oder andere Spieler bei dem das im ersten Moment tatsächlich ein bisschen verwunderlich ist. Wir haben letzte Woche schon über Jonas Omlin gesprochen. Also hätte ich nie mitgerechnet, dass der für ein halbes Jahr verliehen wird, ohne Kaufoption. Ich bin mal gespannt, ob wir den vielleicht sogar am nächsten Spieltag nochmal sehen werden. Also, dass der vielleicht sogar das Tor hütet. Ich glaube es zwar nicht, weil die haben sich da ja auch ganz klar positioniert, dass ein anderer Ex-Borusse im Tor stehen soll. Aber ja, mal abwarten, was passiert. Wäre irgendwie eine klare Fußballgeschichte, ne? Dass du sagst, Mensch, dann gibt es so einen Last-Minute-Wechsel und Omlin steht im Tor. Ja, mit Charles Hermann hat uns jetzt ein Nachwuchsspieler verlassen, der gegen Leverkusen in der Hinrunde noch einen Assist beigesteuert hatte. Der wurde verkauft an Brügge. Grant Leon Ranus wurde ausgeliehen ohne eine Kaufoption an Eintracht Braunschweig. Da geht es einfach nochmal darum, dass der Spielpraxis sammeln muss. Die Perspektive hat gefehlt bei uns. Auch da haben wir vor einigen Wochen drüber gesprochen. Mich hatte das gewundert, dass der gerade am Anfang in der Saison relativ viel Einsatzzeit bekommen hat. Das ist ja aber hinten raus dann auch ausgeblieben. Und ja, dann gab es einen Transfer, der wirklich kurz vor knapp ja erst kommuniziert wurde, der mich sehr überrascht hat. Also es gab immer wieder Zeichen, dass das passieren könnte, aber dass es dann so schnell konkret wird, hätte ich nicht gedacht. Und zwar ist die Rede natürlich von Luca Netz, der an Nottingham Forest verkauft wurde, Holger. Das heißt, unsere sportliche Leitung hat jetzt quasi genau das umgesetzt, was wir letzte oder vorletzte Woche auch schon gefordert haben. Mit Lukas Ulrich hast du einen Linksverteidiger, der seinen Vertrag verlängert hat. Bei Luka Netz stand im Sommer ein auslaufender Vertrag vor der Tür. Du hast jetzt 14 Spieltage vor Ende einen auslaufenden Vertrag quasi unterbunden und hast stattdessen einen Spieler verkauft. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir keinen nominellen Linksverteidiger neben Lukas Ulrich haben. Was hältst du denn von dem Wechsel? Vielleicht zum einen aus sportlicher Sicht und zum anderen aus finanzieller Sicht.
Also erstmal finde ich das sehr beachtlich, was Herr Schröder da hingekriegt hat, wenn ich mir so diese Spieler angucke, die Spielernamen angucke und was er eingenommen hat. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir so viel Geld einnehmen. Das ist natürlich jetzt ist natürlich nicht vergleichbar mit so riesengroßen Transfers, aber Kleingeld macht irgendwie auch Mist, ne? Also ein Charles Herrmann für 1 Million finde ich echt nicht schlecht. Und auch Luka Netz für 2,5 Millionen nach Nottingham Forest finde ich durchaus beachtlich, ne? Und vielleicht muss man dann auch nochmal so die letzten Spiele nochmal anders betrachten. Also vielleicht war das auch wirklich so, dass Luka Netz extra gespielt hat, um ins Fenster gestellt zu werden, ne? Weil man wusste, Ulrich ist da und wird sowieso spielen, ne? Und wir bieten den nochmal proaktiv an. Also so kommt es mir ein bisschen vor, was ich auch recht clever finde, weil es funktioniert hat. Ich finde es ein bisschen schade, du sagst sportliche Einschätzung. Ich mag Luka Netz als Typ mehr, muss ich sagen. Ne? Also ich finde den irgendwie, es ist ein frischer Junge, ne, und sehr sympathisch. Nur leider hat er jetzt auch nicht diese Entwicklung gemacht, die wir uns alle erhofft haben. Es ist jetzt nicht seine erste Saison, sondern er hat jetzt auch schon ein paar Saisons gehabt. Und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass Ulrich ihm dann auch den Rang abgelaufen hat. Die haben zuletzt natürlich immer um diese Position gekämpft, aber ich persönlich fand Ulle dann immer einen Tacken besser, ne, weil er auch ein bisschen mehr dieses Thema Verteidigen angenommen hat. Ich weiß, auf was du hinaus willst, so ein bisschen, ne, wenn jetzt Ulrich ausfällt, wen haben wir eigentlich da noch links so, ne? Das könnte zur Problemstelle werden, da hast du recht. Die Frage ist jetzt natürlich, spielen wir weiter in so einem Dreier-Fünfer-System oder im Vierer, in einer Viererkette? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann zurück zu einer Viererkette gehen. Dann wird es auf der Seite ein bisschen einfacher, weil dann kann auch ein Kiarodia das spielen, glaube ich, ganz, ganz, ganz locker. In der Schiene eher nicht. Und dann kann auch ein Deeks das spielen. Und wenn sie alle fit sind, sehe ich da die Problematik nicht im im Dreieraufbau oder im Fünferaufbau, sehe ich das Problem auch, weil dann wüsste ich jetzt auch nicht, wer für Ulrich kommen sollte. Ne? Das ist so meine Einschätzung als Hobbytrainer dazu. Also ein bisschen weinendes Auge vom Typ her, aber irgendwie auch strahlendes Auge, was jetzt die Perspektive von ihm anging und wie viel Geld wir eingenommen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, aus finanzieller Sicht ein absolut vernünftiger Transfer, weil du eben nochmal Geld generierst. Ich sehe es auch wie du. Luka Netz war ein super Typ. War irgendwie so ganz locker und unbedarft. Also ich fand das auch immer sehr erfrischend, wenn du den im Interview oder in den Insights gesehen hattest. Der war jetzt tatsächlich 4,5 Jahre da. Also Wahnsinn, wie
Wow.
schnell die Zeit vergeht.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so lange ist.
Und ja, die taktische Einschätzung, die teile ich da komplett mit dir. Also für mich, wir kommen ja gleich noch auf die Zugänge zu sprechen, für mich kann es eigentlich nur bedeuten, dass wir jetzt wieder auf eine Viererkette wechseln, ein anderes System sehen werden und ganz klare Außenverteidiger sehen. Das betrifft auch Joe Skelly, der ja auf seiner Seite auch jetzt nicht wirklich eine Konkurrenz hatte. Na, also das muss man ja auch sagen. Ja, wir haben sehr viele polyvalente Spieler, die hinten universell eingesetzt werden können, dass auch ein Kevin Dix mal links oder rechts spielen könnte. Aber ich glaube, auf lange Sicht werden wir in der Rückrunde jetzt tatsächlich eine Viererkette sehen. Und das wird auf jeden Fall interessant werden, wie sich zum einen der Kader jetzt verhält, weil es wurden ja dann auch einige Kaderplätze frei und zum anderen, was dann eben auf dem Spielfeld positionell passiert. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Abgang, den ich jetzt eben noch nicht angesprochen hatte, im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich. Kilian Saug hat uns ebenfalls verlassen. Der wurde verkauft an Fortuna Düsseldorf. Ja, und dann gab es noch einige Zugänge. Bekannt war uns allen ja schon Kota Takay, der ja schon vor mehreren Wochen von Tottenham Hotspur ausgeliehen wurde, wo es ja auch eine Kaufoption für uns im Sommer gibt. Und Alejo Saco von Leverkusen, wo es keine Kaufoption gibt. Und ja, dann haben wir einen Rückkehrer erneut im Kader. Nach dem Abgang von Jonas Omlin wurde dann relativ schnell klar, dass Jan Olschowski wieder zu uns zurückkehren wird, der auch den Platz von Jonas Omlin einnehmen wird, zumindest mal für diese Saison. Also wenn, was hoffentlich nicht passieren wird, unserem guten Mo jetzt irgendwas passiert, der mal krank wird und ausfällt, dann soll wohl tatsächlich Jan Olschowski diesen Platz einnehmen, damit Cardoso sich weiterhin in der zweiten beweisen kann und Spielpraxis sammeln kann. Und ja, auch da gucken wir natürlich ganz gespannt drauf. Positiv an der Sache natürlich, Olschowski kennt das Geschäft, kennt den Verein, hat auch schon, wie beispielsweise gegen Dortmund, bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist. Und da mache ich mir ehrlich gesagt jetzt keine Sorgen, dass das qualitativ irgendwie großartig ein Rückschritt wäre. Ja, und dann haben wir den Abgang von Kilian Saug ebenfalls kompensiert mit Jakob Zickler, dem Sohn von unserem Ex-Co-Trainer Alex Zickler von Dynamo Dresden, einen jungen offensiven Spieler nochmal verpflichtet, auch für die U23. Und ja, ich glaube dann der größte Transfer, kann man an der Stelle, glaube ich, sagen, ist dann der Schwede Hugo Bolin, der gestern am Deadline Day vorgestellt wurde, von Malmö FF verpflichtet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bevor wir jetzt gleich auf das Spielerprofil von Hugo zu sprechen kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich persönlich sehr erfrischend finde und was mir richtig gut gefällt, ist, dass Ruven Schröder seine Transfers so eintütet, dass es da vorher überhaupt keine Anzeichen gibt. Simone, wie siehst du da drauf? Ich fand, das war jetzt bei den Zugängen von Takay schon so, bei Sarko schon so, bei Bolin genauso. Da führt gefühlt keine Spur hin und auf einmal ist ein Neuzugang da.
Ja, 0,0. Dafür, dass er so ein Supertalent ist in Schweden. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber ich verfolge auch nicht die schwedische Liga. Aber der scheint ja schon, dadurch, dass er auch internationale Erfahrung hat in der Europa League und zweimal A-Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, klingt gut. Und Borussia und Schweden hat schon immer funktioniert. Von daher bin ich da schon positiv gestimmt. Ja, Schweden, juhu. Er hat vorhin auch in seinem Vorstellungsvideo sofort Martin Dahlin erwähnt. Fand ich natürlich auch mega. Muss man sagen, kriegt man direkt ein gutes Gefühl. Ja, aber wie du schon sagtest, es war nicht zu erwarten, hatte keiner auf der Liste, aber der Name ist auch nirgendwo aufgetaucht. Von daher, ja. Aber das ist, glaube ich, so ein Schröder-Ding, ne? Das hat er drauf. Er hat immer ein gutes Händchen bei Transfers bewiesen. Bei Spielern zumindest, bei Trainern weniger. Und das ist ja auch das, warum wir ihn geholt haben, denke ich. Ja, also den Rufen. Und ja, das Profil von Hugo ist wirklich so eigentlich das, was uns fehlt. Kreativität, Geschwindigkeit, Dribbelstärke. Und ja, ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, es funktioniert schnell. Das ist natürlich die Frage aller Fragen, ne? Wie schnell bist du aus der schwedischen Liga? Kannst du in der Bundesliga ankommen? Du kommst da aus der, ich glaube, die hatten sogar jetzt noch Pause. Der kommt aus der Pause. Wie schnell kann der hier ankommen? Aber der hatte so einen Style irgendwie von Marco Reus, fand ich. Irgendwie hat er so ein Feeling von dem und von daher bete ich für uns, dass das gut und schnell funktioniert.
Ja, ich glaube, das machen wir alle. Ja, du hast viel angesprochen, was natürlich wahr ist. Also es ist auch noch ein junger Spieler, 22 Jahre alt, war in der schwedischen Liga der wertvollste Spieler marktwerttechnisch. Also guter Deal von Schröder, definitiv. Ist quasi der umgekehrte Deal zu Luka Netz, wenn man es jetzt einfach mal auf die Fakten runterbricht. Wird wohl für 2 Millionen verpflichtet. Aber auch da muss man ja sagen, was Schröder da ausgehandelt hat, das ist ja verrückt, das ist der absolute Wahnsinn. Jeder weiß, wie knapp Borussia aktuell bei Kasse ist. Und aus dem Grund ist es keine Verpflichtung per sofort, sondern es ist eine Leihe bis zum Sommer. Und im Sommer läuft dann quasi der Vertrag von Bolin aus. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich eine Ablöse, die beläuft sich auf 2 Millionen bei einem Marktwert von 6 Millionen. Also deswegen habe ich ihn gerade bei Luka Netz oder mit Luka Netz verglichen, weil da verhält sich das eben ähnlich mit den 6 Millionen zu 2,5 Millionen. Und ja, finde ich Wahnsinn. Also du verlagerst quasi den Zeitpunkt, wo du diese Zahlung tätigen musst. Wer weiß, was im Sommer ist. Wer weiß, wie es mit den Leihspielern weitergeht. Und von daher finde ich, ist das ein bärenstarker Deal, bei dem du eigentlich nur gewinnen kannst. Und wünschenswert wäre es jetzt natürlich, wenn der wirklich per sofort funktioniert oder in ein, 2 Wochen. Je mehr Spielpraxis er bekommt, dann eben funktioniert. Das ist ja auch was, so ehrlich müssen wir ja sein, was wir bei Borussia so ein bisschen vermissen in der letzten Zeit, dass die Transfers, wenn sie da sind, einfach mal direkt funktionieren. Also, dass du sagst, du hast einen Spieler, der wird da reingeworfen und dann klappt das. Und das würde ich mir sehr wünschen, gerade für so einen jungen Spieler, der natürlich, wenn man jetzt mal in die schwedische Vereinshistorie blickt, da in große Fußstapfen tritt. Aber jetzt gehen wir mal sehr, sehr optimistisch an die ganze Sache ran. In der Vorstellung, beziehungsweise in dem Insight, das jetzt schon von Borussia veröffentlicht wurde, sagte er selbst, dass seine größten Stärken das Tempo, die Technik und auch seine Abschlussqualität sind. Er ist Rechtsfuß, soll auf dem linken Flügel eingesetzt werden und ist dann natürlich auch so ein bisschen das, ja, nicht unbedingt das Pendant zu Honorat, weil Honorat ja doch eher die Flanke nach innen schlägt, aber von der Veranlagung zumindest mal ähnlich ist. Also gerade dribbelstark, mit Tempo kommt und dann aber vielleicht auch tatsächlich mal mit dem rechten Fuß den Abschluss aufs Tor suchen kann. Und da blicken wir jetzt alle mal sehr, sehr gespannt drauf, wie Hugo Bullen sich einleben wird, wie er starten wird und vor allem, ob er dann am kommenden Samstag direkt schon im Kader sein wird. Ich denke tatsächlich mal schon, Holger. Was denkst du?
Ja, also das klingt erstmal echt gut. Ich kannte ihn auch nicht. Mir kommt es ein bisschen vor, als wäre es auch ein Ersatz für Haki, weil er auch von dieser Seite kommt und auch drillstark ist. Und ja, das fehlt uns natürlich, ne? Wir haben ja kaum Spieler, die 1:1 mal durchgehen oder es wenigstens versuchen, ne? Wir müssen die Spieler ja immer freispielen. Und wenn er dribbelstark ist und das, was er selber sagt, wie er sich selber einschätzt, wenn er das auf den Platz bringt, ist das natürlich eine mega Verstärkung. Gleichwohl, es ist natürlich jetzt nicht der Mentalitätsspieler, den wir vielleicht gewünscht hätten, der ein bisschen älter gewesen wäre, der die Liga kennt, wo wir gesagt haben, naja, das braucht eigentlich der Kader, sondern es ist ein weiterer offensiver Spieler vorne, wo wir eigentlich ja auch einige haben, ne? Einige, die auch noch jetzt oder noch oder wieder verletzt sind. Ich denke da so an Reiner, der hat ja eigentlich auch so ein Profil, deswegen wurde er geholt. Ne? Wir haben immer noch einen Kevin Stöger, der eigentlich ja auch so ein Profil hat, also jetzt nicht von der Schnelligkeit her, aber ich sage mal vielleicht auch vom Dribbling früher. Daher, das ist ein Transfer, der No-Brainer, sage ich mal, 2 Millionen absolut. Ne? Selbst wenn der nicht einschlägt, dann ist das so, dann kannst du den auch wieder nach Schweden verkaufen für 1 Million und hast keinen Schaden. Ne? Muss man einfach sehen, wie das dann passt letztendlich. Ne? Also ob das dann wirklich derjenige, das Puzzlestück ist, was uns dann über spielerische Qualität zum Sieg hilft und wir vielleicht gar nicht mehr diesen Mentalitätsspieler brauchen.
Ja, kann gut sein. Jetzt hast du was gesagt, was mich natürlich auch ein bisschen ins Grübeln bringt. Also ja, ich denke auch, dass das der 1:1-Ersatz für Robin Hack sein soll vom Spielerprofil. Aber was passiert dann an der Stelle mit Well Moya? Weil Well Moya eigentlich auf der gleichen Position eingesetzt werden könnte, teilweise ja auch schon wurde, aber halt eben mit wenig Einsatzzeit. Also da bin ich echt mal gespannt, ob man dem Jungen dann vielleicht doch noch mal deutlich mehr Zeit gibt, ob der vielleicht auch tatsächlich noch mal in die U23 erstmal geht, um Spielpraxis zu sammeln und Bolin jetzt quasi der gesetzte linke Flügelspieler oder linke Mittelfeldspieler ist, solange Hacking nicht da ist. Ich meine, wenn Hacking wieder fit ist, das wird noch ein bisschen dauern, dann wird es auf der Position definitiv einen Konkurrenzkampf geben. Wissen wir alle, ist gut, belebt das Geschäft, kann eigentlich nur förderlich sein für Borussia. Und ja, ich bin echt gespannt. Aber aktuell weiß ich tatsächlich noch nicht, wo Borussia hin will, wie sie sich da positionieren wollen. Gerade wie gesagt im Hinblick auf Well Moya, der ja in den vergangenen Wochen, wie gesagt, eigentlich eine größere Rolle hätte spielen können, es aber halt eben nicht tat. Ja, auf jeden Fall war einiges los bei Borussia. Also sowohl auf Abgang als auch auf Zugangsseite. Das Transferfenster hat jetzt ja in einigen Ländern noch geöffnet, also aus Deutschland heraus transferiert, darf ja noch werden. Jetzt gucken wir mal ganz gespannt, wie es eventuell noch weitergeht, ob vielleicht der ein oder andere Spieler uns noch verlassen wird. Also gerade da gucke ich auch noch mal in Richtung Kevin Stöger. Das wäre jetzt für mich so ein Top-Verkaufskandidat, auch wegen des Gehalts, das der bekommt. Vielleicht auch tatsächlich vorsichtig in Richtung Marvin Friedrich. An der Stelle muss man auch nochmal sagen, Chapeau Marvin Friedrich. Ne? Also der hat auch wieder gezeigt, wenn er gebraucht wird, ist er da. Das darf man auch nicht unterschlagen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, wie es dann eben kadertechnisch am kommenden Samstag um 18:30 Uhr ausschaut, wenn es dann eben heißt Borussia gegen Bayer 04 Leverkusen. Neben den ganzen Themen auf dem Transfermarkt gab es dann jetzt für mich persönlich noch ein paar Themen, die mich sehr überrascht haben. Und zwar wurde heute Morgen kommuniziert, dass Steffen Korrell nicht länger unser Chef-Scout sein wird. Dass er auf eigenen Wunsch hin das Amt niedergelegen hat und per sofort nur noch beratend zur Seite steht. Es gibt tatsächlich auch schon einen Nachfolger, der zwar noch nicht da ist, der aber zum 1.3. bei Borussia dann beginnen wird. Und der heißt André Hechelmann. Der Name hat mir jetzt erstmal überhaupt nichts gesagt. Ich habe mich dann natürlich informiert und habe gesehen, oh hoppla, der kommt doch tatsächlich vom großen FC Bayern München. Und ja, wenn man dann noch ein bisschen weiter recherchiert hat, hat man gesehen, dass er und Ruven Schröder sich schon eine ganz schön lange Zeit kennen und dass die schon die ein oder andere Station gemeinsam begleitet haben, wie zum Beispiel Schalke 04 und wie zum Beispiel den FSV Mainz 05. Und auf der einen Seite finde ich es tatsächlich relativ gut, dass du sagst, auch auf diesen Positionen bringst du da noch mal ein bisschen frischen Wind rein. Auf der anderen Seite bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Korrell, ja jemand, der ein absolutes Vereinsurgestein ist. Also ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Hoffe jetzt nicht, dass der sich da nach und nach irgendwie rauszieht. Und ja, war wie gesagt sehr, sehr überrascht von dieser Mitteilung. Simone, wie hast du das denn aufgefasst?
Ja, ich war auch überrascht, aber es war auch klar, dass sich noch irgendwas verändern wird. Also ich hatte das Gefühl, wo Schröder kam, habe ich gedacht, so, das wird nicht bei ihm bleiben. Das hat er ja auch kommuniziert, dass er das vorantreiben will und noch was umstrukturieren will. Und das macht er jetzt. Und das wieder ohne Vorankündigung, ohne dass irgendjemand was mitbekommt. Ja. Aber wenn wir auf die letzten Jahre zurückgucken, auf Korrell und Virkus und wenn wir zum Beispiel auch die Abgangsliste sehen, sehen wir ja, es hat nicht viel an Transfers funktioniert. Es gab Transfers, die funktioniert haben. Das ist ja immer so, manche funktionieren, manche nicht, aber wenn man die Gesamtsumme der letzten Jahre sieht, ja, waren da nicht viele Treffer dabei. Und es waren schon einige Transfers dabei. Ich glaube, es ist so, wir hatten mal Nils Schmadtke, der sollte das eigentlich, glaube ich, so machen, wie es jetzt gemacht wird. So ein Cut und modernisieren und umstrukturieren, das Scouting alles. Aber das hat ja unter Virkus und Korrell nicht funktioniert. Und ich glaube, dass Ruven Schröder da wirklich härter ist im Ganzen. Und dass auch, dass man sieht, man kommt nicht vorwärts, es hat sich nichts bewegt und dann müssen halt auch mal andere Sachen geändert werden. Ja. Nicht nur immer die Trainerposition, ne? Das sieht man ganz klar. Und ja, da wird jetzt mal angesetzt und ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, den man länger hätte machen sollen, den man ma machen wollte, aber nicht geschafft hat. Und das ist ja auch nicht nur im Scouting jetzt so, sondern auch die medizinische Abteilung wurde ja auch in letzter Zeit sehr viel kritisiert, wenn man sieht, die Langzeitverletzten und dann wieder verletzt und wieder verletzt. Ja, und ich denke, das ist ein Punkt, den man hätte schon längst in Angriff hätte nehmen müssen oder hat es wollen, hat es nicht geschafft und jetzt wird da mal rigoros durchgegriffen. Ich finde es gut.
Ja,
Holger, was meinst du?
finde ich auch. Ganz kurzer Nachtrag, weil du es gerade angesprochen hattest. Mit Klaus Schmitz kommt jetzt ein neuer Leiter Medizin und Prävention. Der ist auch schon da. Der hat am 1.2. vorgestern seinen Job angetreten. Das ist ein Riesenthema in den letzten Jahren. So ehrlich muss man bei Borussia sein, wie viele Langzeitverletzte es da einfach gibt. Und ja, teilweise auch Spieler, die aus einer Verletzung rauskommen und dann wieder rückfällig werden. Ich denke, dass das definitiv eine sinnvolle Maßnahme war. Holger, wie blickst du drauf?
Ja, ich glaube, das waren heute die Big News für Borussia Mönchengladbach und ich glaube, dass die meisten Fans noch gar nicht klar ist, was das eigentlich bedeutet, weil heute wurde oder demnächst am 1.3. Wird eine Ära beerdigt, die uns jahrelang zum Erfolg irgendwie geführt hat. Das ist letztendlich die Ära Eberl mit einer Transformations-Ära Virkus. die jetzt endgültig beerdigt wird. Ne? Also wenn wir mal gucken, wer in den letzten Monaten gekommen ist, wer ausgetauscht worden ist, auch vom Präsidium her, mit Stegemann, mit Schippers zu Stegemann, neuer Präsident in den letzten Jahren, der abgegangen ist, was die sportliche Führung angeht, mit Wirkus zu Schröder, Trainer zu Polanski, Scouting jetzt komplett neu aufgestellt, medizinische Abteilung, ist das wirklich ein totaler Cut, den viele Fans sich auch herbeigewünscht hat in den letzten Monaten, muss man sagen, die gesagt haben, hier muss auch radikal was verändert werden. Das haben wir jetzt. Und ich bin mal gespannt, ob es funktioniert auch. Ne? Also es kann funktionieren und es ist immer gut, auch frischen Wind reinzubringen. Aber ich finde schon, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ist schon echt eine riesengroße Umstrukturierung. Und wenn man das bei Firmen sieht, das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Das funktioniert dann auch nicht immer so auf Knopfdruck in nächster Zeit. Ich kann echt nur hoffen, dass die Leute wissen, was sie tun jetzt an der Spitze. Weil auch wenn natürlich der Corell immer noch so, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, nah dran ist am Scouting irgendwie, ne? So ein strategischer Partner, ne? Das macht man ja immer, das sagt man immer so, aber de facto sind da jetzt demnächst neue Leute und auch neue Leute, die vorher nicht unbedingt einen Gladbach-Bezug hatten. Das haben ja auch ganz viele Fans immer gesagt, wir wollen nicht immer im eigenen Saft schmoren. Das sind Leute, die von außen kommen, die mal Erfolg hatten, die mal nicht so viel Erfolg hatten. Und das wird total spannend, ne? Und so ein bisschen Angst habe ich schon, muss ich sagen, dass das wirklich alles gut funktioniert.
Ja, definitiv. Es ist einfach Borussia-untypisch, wenn man sich das so aus dieser Borussia-Brille mal anblickt. In den letzten Jahren stand ja Borussia immer für Konstanz. Es waren quasi immer die gleichen Namen, die da gefallen sind. Und ja, jetzt sieht man einfach, dass durch Schröder sehr viel frischer Wind da reingebracht wird, der dann auch direkt nochmal seinen Worten eben Taten folgen lässt. Und ja, auch bei Stegemann sieht man es ja, ne? Also wenn man da jetzt mal überlegt, dieses Jahr wurde ja schon kommuniziert, dass eben der Stadionname verkauft wird. Eine Entscheidung, wo Borussia zwar schon lange drüber nachdachte, man es dann aber offensichtlich doch nie machen wollte oder es nie gepasst hat. Jetzt hat es gepasst. Und ja, jetzt wurde heute auch noch kommuniziert, dass es eben eine strategische Partnerschaft mit dem Rekordmeister aus Japan, dem Kashima Antlers FC, geben soll, wo es nochmal darum geht, den Fokus auf internationale Marktentwicklung, Wissensaustausch und Scouting zu legen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir in naher Zukunft dann ja, weiterhin Japaner bei Borussia, die gescoutet werden, die bei uns eine Chance bekommen. Ich weiß es nicht. Mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch bin, weil Maschino wissen wir ja noch nicht, wo die Reise hingeht, aber Koitakura und auch Kota Takay, was man da bisher gesehen hat, war ja sehr, sehr vielversprechend. Also warum nicht? Aber wie gesagt, einiges los bei Borussia und die Frage wird sein, wo geht dieser Weg eben hin? Ja, wo geht der Weg hin? Eine Frage, die wir gerade eben auch schon sportlich gestellt haben, war jetzt nicht so positiv gestimmt, wenn ich jetzt allen voran mal mich an das erinnere, was Simone gesagt hat und vor allem, was ich selbst gesagt habe. Holger, du hast ja vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung. Jetzt heißt der nächste Gegner Bayern 04 Leverkusen. Ich sagte es eben schon, Samstag 18:30 steht das Topspiel an im Borussia-Park. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt eben kadertechnisch passieren wird. Ich bin gespannt, ob wir ein anderes Gesicht unserer Borussia sehen werden. Und ich finde, es sind jetzt ganz viele Stellen aktuell eben offen, wo du nicht weißt, was passiert. Wir haben es gerade eben thematisiert. Sehen wir eine neue Formation? Sehen wir eine klare Viererkette? Sehen wir vielleicht das alte Rose 4-3-3-System mit schnellen Flügeln? Da wäre jetzt natürlich ein Bohlin prädestiniert und Honorar, die dann über Flanken Haris Tabakovic bedienen könnten. Das wird ein spannendes Spiel. Wird aber, so ehrlich muss man sein, auch ein schweres Spiel werden für unsere Borussia, weil da kommt schon ordentlich Qualität in den Borussia-Park. Ja, und damit würde ich sagen, gucken wir doch mal auf unsere Tipps. Simone, was denkst du denn zum einen, was das für ein Spiel wird am Samstag und was ist denn dein Tipp abschließend?
Ich finde es extrem schwierig gerade. Ich finde es extrem schwierig, weil Eugen ja gerade die Defensive so gefeiert hat, die letzten Wochen, die letzte Woche, wo er total begeistert war, wie gut das funktioniert hat. Von daher klingt das für mich so von seiner Seite irgendwie immer so nach Schadensbegrenzung und immer noch nicht, dass nicht viel nach vorne gespielt wird, dass man nicht mutig sein wird, was ich aber immer hoffe. Ich hoffe wirklich mal so, ja, so wie das, wie sein erstes Spiel, ja, wo er Leute reingeworfen hat, was unberechenbar war, wo keiner mit gerechnet hat, gut, Charles Hermann ist jetzt weg, aber ja, dass er wirklich mal was bastelt, wo keiner mit rechnet, wo man mutig ist. Man sollte mutig sein. Ja, man sollte sich nicht zu Hause hinten reinstellen und hoffen, dass das irgendwie nicht zu schlimm wird. Ich hoffe, er ist mutig und ich tippe auf ein 2-1 für uns. Irgendwie müssen wir mal wieder einen Erfolg raushauen. Warum nicht? Und wir haben immer manchmal besser ausgesehen gegen die, die oben stehen, wie gegen die, die unten stehen. Von daher 2-1 für uns.
Ja, wäre, glaube ich, ein Ergebnis, das wir alle direkt mitnehmen, auch mit der Einstellung, mit der Offensive, was du angesprochen hast, ne? Einfach mal mutiger sein, wäre, glaube ich, eine tolle Tatsache, wenn wir das so sehen und vor allem ein wahnsinnig tolles Ergebnis, wenn du dann die Punkte zu Hause behältst. Ja, wir blicken ganz gespannt da drauf und ja, gucken mal nach Münster, Holger. Was ist dein Tipp für Samstagabend?
Ja, wisst ihr eigentlich, wo wir das letzte Mal gegen Leverkusen gewonnen haben? Ratet mal.
War das
War,
nicht
ne?
das 4-1 vor etlichen Jahren in Leverkusen?
Fast. Also wir haben das letzte Mal gegen Leverkusen in der Saison 2019, 2020 in Leverkusen 2-1 gewonnen.
Okay.
Also,
Na toll, Sack wäre doch vor meinem Tipp.
dass wir nicht so eine richtig gute Bilanz gegen die haben, war mir auch klar. Aber dass die so verheerend ist in den letzten Jahren,
Nee,
das
das
hätte
war
ich
mir
jetzt
auch
auch nicht
nicht
gedacht, muss ich
bewusst.
sagen. Ne?
Nicht
Also das ist
wirklich.
jetzt wirklich kein Gegner. Also wir haben ja schon öfters dann auch gegen die mal ein Unentschieden abgefeiert, vor allem in dieser Monstersaison, wo sie Meister wurden und keinmal verloren haben. Da haben wir eine der wenigen Unentschieden bei denen geholt, auch mit so einem unglaublichen Grottenspiel. Und keiner weiß bis heute, wie wir diesen Punkt geholt haben. Aber jede Serie geht mal zu Ende, oder? So heißt es doch. Und wir
Ja.
sagen ja immer, ja, ne, jetzt kommen wieder diese Negativserien, oder wir sind Aufbaugegner. Nein, diesmal sind wir das nicht. Und diesmal brechen wir diese Negativserie und wir gewinnen 2-1, weil diese Mannschaft uns dann immer wieder überrascht, wenn man kein Pfifferling auf die wettet, ne, überrascht sie uns. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, auch weil ich am Samstag vor Ort bin, wir gewinnen das 2-1.
Ja, Wahnsinn.
So, jetzt du, Björn.
Ja, das ist ja
Ja.
Wahnsinn. Da traue ich mich ja fast nichts anderes zu sagen. Ich hätte jetzt tatsächlich auf ein 1:1 erstmal getippt, weil das war das Ergebnis aus dem Hinspiel. Das hätte ich auch schon genommen, aber jetzt sind wir mal mutig. Ihr wart es ja auch schon. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja, wenn wir dreimal das gleiche Ergebnis tippen, auch tatsächlich 3 Punkte. Und von daher ist es, glaube ich, ein Novum auch hier am Fohlenstammtisch, dass wir sagen, wir geben alle den gleichen Tipp ab. Ja, und ich begleite euch, ich gehe mit, ich tippe auch ein 2:1 für unsere Borussia und sage, Bohlen wird direkt einen ordentlichen Einstand geben, wird ein Tor schießen und einen Assist beisteuern. Und ja, dann haben wir eine neue schwedische Legende bei unserer Borussia. Gucken wir mal.
Meinst du, er ist im Kader?
Ich glaube, der spielt tatsächlich, ja.
Ja?
Ja. Also mein Gefühl ist wirklich auch mit dem Abgang von Luka Netz, dass es eine Viererkette wird, dass es ein 4-3-3 wird und dass Bohlen vorne links direkt startet. Ja, es wird auf jeden Fall spannend.
Aber was ist
Wir
denn mit dem Leverkusener, den wir ausgeliehen haben? Der spielt doch auch vorne links, oder? Müsste der nicht auch gegen
Sako?
seinen, genau, müsste der nicht auch gegen seinen Ex-Verein spielen und ein Tor schießen?
Ja, keine Ahnung. Also prinzipiell ja, aber der hat ja gegen Bremen jetzt auch keine Rolle gespielt. Also habe ich auch nicht verstanden.
Okay.
Ich glaube nicht, dass wir den mit viel Spielzeit sehen werden. Aber wenn wir am Ende des Tages 2:1 gewinnen, dann ist es mir eigentlich egal, ob da ein Sako jetzt länger gespielt hat oder nicht. Alles, was zählt, ist, dass Borussia wieder punktet und dass vor allem, wie gesagt, die Einstellung von der Mannschaft stimmt. Und ja, wenn ich jetzt mal auf unsere Tipps blicke, so pessimistisch, wie ich in die Aufnahme gestartet bin, ja, umso positiver gehe ich hier aus der Ausnahme, auf der Aufnahme nochmal raus, haben wir jetzt, wie gesagt, dreimal das gleiche Ergebnis mit 2:1 für unsere Borussia. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Leverkusen wieder. Wie immer, an alle Fenster draußen, bleibt gesund. Wenn ihr anreist, kommt gut an, kommt wieder gut. nach Hause. Das gilt natürlich auch für euch, Simone und Holger. Viel Spaß am Samstag und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Liebe Grüße aus dem Saarland.
Danke, schöne Grüße aus dem eisigen Münster.
Ja, liebe Grüße aus dem mittlerweile wieder eingeschneiten Siegerland. Ja, den Samstag vor Ort. Holger, vielleicht sehen wir uns
Ja,
und
das
wir werden
überschreiben.
alles geben und wir schauen, was dabei rauskommt.
So machen wir das.